Annemarie Sandschar, ich freue mich, dich zu unserem heutigen Fokus begrüßen zu dürfen. Unser Fokus zu feministischer Friedenspolitik. Frieden und Care wird ein Schwerpunkt unserer Diskussion sein. Und für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer möchte ich dich jetzt kurz vorstellen. Annemarie Sandschar ist promovierte Sozialanthropologin. Sie arbeitet seit 30 Jahren an Themen zu feministischer Friedenspolitik und auch Migration. Sie war für verschiedene Organisationen, staatliche und private, tätig und zusätzlich auch aktiv in unterschiedlichen Netzwerken, zum Beispiel WIDE, Women in Development, Schweiz und international, ist auch Mitglied der Working Group on Women and Gender Realities, der zivilgesellschaftlichen Plattform der OSZE, also auf verschiedenen Bereichen eben unterwegs mit diesem Thema. Heute arbeitet Annemarie Sandschar bei Peace Women Around the Globe. Und meine erste Frage, Annemarie, ich würde dich bitten, eure Organisation kurz vorzustellen, auch mit ihrer sehr interessanten Geschichte.
Herzlichen Dank, auch herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier bei Denknetz. Auch da war ich eine Weile aktiv. Ich finde es eine ganz spannende Denkfabrik, wie man sagt. Nun, Friedensfrauen weltweit, das ist der deutsche Name für Peace Women Across the Globe. Also eine globale, netzwerkstrukturierte Organisation. Sie wurde 2005 gegründet mit dem Ziel, Frauen die Stimme zu geben, damit sie auch in der friedenspolitischen Debatte eine Rolle spielen können, eine Empowerment, Stärkung der Frauen, ihre Rechte einzufordern, Friedensprozesse auch mitzugestalten. Und zwar hängt es auch unter anderem damit zusammen, als man 90er Jahre die geschlechtsspezifische Gewalt als Kriegswaffe eingesetzt hatte, da war Bosnien das zentrale Beispiel, kam das zum ersten Mal wirklich auch in die Öffentlichkeit und wurde hier diskutiert als Kriegswaffe. Vergewaltigung, Gender-Based Violence als Vergewaltigung. Und das war eigentlich so wie eine Art Ausgangspunkt für die UNO-Resolution 1325, Women, Peace, Security. Und diese Resolution, die wurde verschiedentlich dann in Form von nationalen Aktionsplänen, wurde die für die Implementierung fit gemacht. Und die Schweiz hat auch, jetzt schließt sie den jetzigen nationalen Aktionsplan ab mit einer Veranstaltung am 21. September online, mit jeweils Berichten, sowohl offizielle Berichte, Monitoringberichte, als auch zivilgesellschaftliche, eine Art wie Schattenberichte, die es nicht gibt. Und das ist eigentlich der Gründer, die Gründungsgeschichte von unserer Organisation Peace Women Across the Globe, die dann 2005 gegründet wurde. Also 5 Jahre nach der Verabschiedung der UNO-Resolution. Mhm.
Ein Ausgangspunkt oder war ja auch dieses Netzwerk, das 2005 eben 1000 Friedensaktivistinnen aus der ganzen Welt versammelte und diese für den Friedenspreis nominierte. Die Frauen haben den Friedenspreis dann nicht bekommen. Der ging an die Internationale Atomenergieorganisation und den Generaldirektor Mohamed El-Baradei. Wäre jetzt das immer noch? Und aus diesem Netzwerk ist dann eben Peace Women Across the Globe entstanden, hat sich institutionalisiert, heute auch mit einem Sekretariat in Bern oder mit der Geschäftsstelle in Bern. Das war damals eine große Geschichte, diese 1000 Frauen. Würdet ihr das immer noch machen?
Also noch ganz kurz, diese 1000 Frauen, es gibt ein Buch mit den 1000 Frauen, mit verschiedenen Indexen, wo man wirklich jede dieser 1000 Frauen findet, nach Namen, nach Land und mit schwarz-weiß Fotos. Und diese Fotos wurden dann auch verwendet für eine Ausstellung. Und diese Ausstellung wurde, ich glaube, es war 2015, wurde dann verschiedentlich gezeigt, inklusive an der UNO in New York. Und es ist eine wunderschöne Ausstellung, auch in Münster in Bern wurde sie gezeigt, wirklich auch sehr originell aufgemacht mit diesen Fotos. Aber die Arbeit dahinter, diese 1000 Friedensfrauen zu finden, es ist wirklich eine globale Geschichte gewesen, in möglichst vielen Ländern Aktivistinnen zu finden, die sich quasi auf diese Liste der zu nominierenden Peace Women setzen ließ. Leider sind einige doch von ihnen schon gestorben. Das war ja auch 2005 oder die Vorarbeit noch vorher. Und das ist natürlich klar, da sind einige, waren schon damals eher älteren Datums, also älteren Alters. Heute haben wir aber immer noch mit Einzelnen sehr rege Kontakt und die sind auch im Netzwerk, das immer noch eines unserer wichtigen Standbeine ist, die Netzwerkarbeit, haben die immer noch eine wichtige Rolle. Ob wir das heute noch einmal machen? Meine eigene Meinung ist dazu, ich würde es auch, unsere Prinzipien würden eher dafür sprechen, weniger ein individuelles Konzept, sondern eher, dass Friedensorganisationen, sogar Netzwerke, regionale Netzwerke, vorgestellt werden als potenzielle Friedensnobelpreisträgerinnen. Auch weil diese, wir sind ja auch im Kern ein bisschen gegen diese Individualisierung der Politik, die auch sehr neoliberale Dynamiken aufweist. Und wir sehen da, dass es wie ein bisschen ein Widerspruch zur feministischen Friedensarbeit gibt. Also eher wenn schon, grundsätzlich müsste man den Nobelpreis in Frage stellen als Institution und dann in einem zweiten Schritt noch überlegen, geht das mit einzelnen Frauen?
Ganz genau. Und wo ist eben die Kraft der Organisation? Ich denke, wir kommen darauf noch zurück. Die Ausstellung war übrigens auch in Zürich, wirklich eine sehr schöne Ausstellung. Ich würde gerne jetzt auf PWAG, also Peace Women Across the Globe, mal konkret ein Beispiel, wie ihr arbeitet. Du bist zuständig für, ihr habt unter euren Aktivitäten und Projekten Friedensfrauenstische. Oder Frauenfriedenstische ist die korrekte Bezeichnung. Und die gibt's in vielen Ländern, unter anderem demnächst in der Ukraine. Und dort bist du die Projektzuständige. Könntest du uns kurz beschreiben, wie das geht, so ein Frauenfriedenstisch?
Also ein Women Peace Table, das ist eine Methode. Eigentlich eine Methode und vielleicht von den Zuschauerinnen und Zuschauern erinnern sich einige daran, dass ja Paulo Freire und andere damals vor langer, langer Zeit diese Dorfbrunnenpraxis entwickelt hat, im Rahmen der Education de Liberation. Und ich finde, es hängt sehr stark, also es ist ein ähnliches Konzept, möglichst viele Alltagserfahrungen von Frauen so zu sammeln, dass sie übersetzt werden können in eine politische Forderung. Und das war, und das würde bedeuten, das Ziel, den Frauen Zugänge zu verschaffen, zu Ressourcen, zu Institutionen, zu welchen sie wenig Zugang haben. Und wir arbeiten ja fast eigentlich ausschließlich in Konflikt- und Kriegsgebieten, wo diese Zugänge eher noch erschwert sind, wo Frauen eingeschränkt sind, auch in der Mobilität, auch ressourcenmäßig, zeitmäßig. Und diesen erschwerten Zugang anzupacken, ist es wichtig, auch Räume zu schaffen. Und wir nennen das eben diese Safe Spaces, dass lokale Organisationen Frauen einladen. Das tun wir jetzt in der Ukraine ganz genau, und zwar im Osten der Ukraine. Das ist der Oblast Kharkiv. Und in Kharkiv gibt es eine Organisation, die heißt Public Alternative. Und die haben ein Netzwerk in den Gemeinden. Und die haben über diese Netzwerke, haben sie kleine lokale zivilgesellschaftliche Organisationen gebeten, Frauen einzuladen. Und zwar zum Thema meine Sicherheit, meine Unsicherheit, meine Ängste. Und wir haben dann, waren online zugeschaltet und haben dann wirklich sehr interessante Beschreibungen dieser Frauen gehört, warum sie Angst haben, wovor sie Angst haben, ob schon sie nicht direkt im Kriegsgebiet leben. Aber alle Folgen und Auswirkungen von Krieg, Nebeneffekte, sind gewaltige Einschränkungen für sie, ihre Sicherheit, Angst vor Gewalt, Angst vor Armut, Angst vor Wohnungsverlust. Also es sind ganz viele Grundrechte, die eigentlich nicht passen oder nicht erfüllt werden
können. Und zwar in diesen Gebieten entlang den Kriegslinien.
Also auf der nationalen ukrainischen Seite. Und diese Frauen, die haben sich getroffen und die haben nachher gesagt, das hätten sie noch nie in eine Gruppe gesagt, so öffentlich oder öffentlich, in diesem Safe Space. Zum Beispiel eine, ich bin HIV-positiv und trotzdem bin ich gekommen, weil niemand hört mich und nicht einmal die Ärzte wollen mich noch untersuchen, weil sie wissen, dass ich HIV-AIDS-positiv bin. Solche Geschichten, und das ist natürlich auch durch diese unübersichtliche Mobilität von Kämpfern, von Soldatinnen, ist natürlich, das ist, ja, also, für AIDS ein Paradies, muss man sagen, für diesen Virus, das wird da hin und her getragen. Das ist ein Punkt.
Ich möchte hier mal einhaken. Also, Safe Spaces, das ist ja sehr ein wichtiger Begriff, auch in der humanitären Hilfe. Es geht darum, dass man sichere Räume schafft, wo sich eben die Leute geschützt fühlen. Jetzt habe ich wie von diesen Frauenfriedenstischen, natürlich liiert mit, es werden da Strategien diskutiert für Friedensperspektiven, für Friedensarbeit. Und du hast uns jetzt so geschildert, wie die Frauen eben kommen, ihre individuellen Geschichten erzählen. Das ist sehr wichtig. Und wie transponiert ihr das jetzt in Friedenspolicies?
Also diese Safe Spaces, diese geschützten Räume, das ist ja mehr als einfach ein Raum, sondern das ist ein Ort, wo Ideen ausgetauscht werden, wo die Frauen von sich übereinander lernen können. Es ist ein Lernprozess auch. Es ist ein wissensgenerierender Moment. Und dieses neue Wissen nehmen die Frauen dann wieder auf. Und weil sie doch sich überwinden mussten teilweise, haben wir dann dieses Konzept der Initiatives. Also sie werden quasi eingeladen, aufgrund von diesen Safe Space Momenten eine kleine Initiative gemeinsam zu entwickeln. Und das haben sie jetzt gemacht. Wir haben jetzt 7 solche kleine Initiativen zugeschickt bekommen, die wir jetzt mit unserer Partnerorganisation unterstützen.
Kannst du uns ein Beispiel nennen daraus, oder ist das noch nicht?
Ja, doch, also es ist jetzt halt das Konzept und wir wissen, wir gehen jetzt dann das konkret vor Ort auch mal noch diskutieren. Es geht sehr stark um Gewalt, Gender-Based Violence, das ist ein wichtiger Punkt. Dann geht es ganz zentrales Thema ist auch wirklich die Armut, das Armutsrisiko von älteren Menschen, insbesondere ältere Frauen mit Behinderungen. Die sind ganz schlecht versichert. Dann überhaupt das ganze Social Protection, also der soziale Schutz, die sozialen Versicherungen, die überhaupt nicht funktionieren, und das Gesundheitswesen, Zugang zu einem Basisgesundheitswesen. Zum Beispiel auch Zugang im Zusammenhang mit Covid zu Impfungen. Das und dann einfach, generell die Frage des Vertrauens in den Staat. Das merkt man, also wir sagen auch Access to Information. Frauen müssen wissen, was ihre Rechte sind. Aber wenn sie gar kein Vertrauen in den Staat haben, ist es ein bisschen schwierig. Wer garantiert mir dann die Rechte? Der Staat interessiert sich ja nicht. Es geht also auch darum, neue Vertrauensformen zu finden zwischen Bürgerinnen und lokalen Behörden.
Und du sagst, sie haben so kleine Initiativen jetzt mal entwickelt, vorgeschlagen in diesen Bereichen, Gender-Based Violence, Armut, soziale Sicherheit.
Psychosoziale Betreuungs-Posttrauma.
Oh ja. Was wäre wichtig jetzt so eine Initiative, zum Beispiel im Bereich von Gender-Based Violence, also genderbasierte Gewalt an Frauen?
Also eine, was ich bis jetzt gesehen habe, eben sind ganz kurze Beschreibungen nur, sind mit Sozialarbeitenden in den Gemeinden, dass sie viel besser herausfinden, wann solche Gewaltmomente aufgetreten sind. Dass auch wenn sie wissen, Frauen reden nicht darüber, sie haben Angst darüber zu reden, dass sie das auch herausfinden. Und sie arbeiten zusammen und das ist eigentlich das Schöne, sehr interdisziplinär mit Sozialarbeitern, mit Psychologinnen und mit Künstlerinnen. Also die Kunst spielt eine ganz zentrale Rolle. Kulturschaffende Kunst. Sie machen auch Comics mit Jugendlichen als quasi Prävention und auch als bewusstseinsbildende Projekte zusammen. Das sind so kleinere Aktivitäten.
Schön. Mhm.
Aber wichtig ist ja eigentlich, was passiert nachher.
Ja, ja. Also ich freue mich drauf. Es wird sehr spannend auch sein, dann zu hören, wie hat sich das jetzt weiterentwickelt. Es gibt auf eurer Webseite, gibt's ja auch Berichte von den anderen Tischen. Im Moment wünsche ich dir und deinen Partnerinnen natürlich sehr viel Erfolg mit diesem Frauenfriedenstisch.
Unsere Reise fängt an mit einem Besuch in Kiew, wo wir die OSZE-Verantwortlichen, die UNO-Verantwortlichen, dann den Schweizer Botschafter und die Leute der DEZA, aber auch des Parlaments und der Regierung treffen. Und am Schluss wieder, und eigentlich ist die Idee, dass wir aus diesen Women Peace Tables Forderungen zusammen mit den lokalen Expertinnen Forderungen ableiten und die dann dort vorlegen.
Schön.
Das wäre
super.
Quasi dann
das
Hinaufbringen.
Ich würde gerne jetzt mal einen Schritt von dieser konkreten Praxis zurück. Feministische Friedenspolitik. Du hast gesagt, es geht sowohl um Methoden als auch um Themen. Was würdest du jetzt sagen, sind so die Kernmethoden, wenn wir von feministischer Friedenspolitik sprechen oder Friedensarbeit?
Also ich habe ja schon gesagt jetzt, diese Women Peace Tables, das ist eine ganz zentrale Methode. Ja. Und die andere Methode, die sicher für uns entscheidend ist, ist die Netzwerkarbeit, also die Arbeit im Netzwerk. Und die ist eigentlich wie eine Art so vier Komponenten. Das eine sind diese Austausch Veranstaltungen. Wir haben jetzt in Corona-Zeit haben wir doch vier ganz spezifische thematische Webinars durchgeführt. Eine zu Gender-Based Violence in Brasilien. Das haben unsere Kolleginnen in Brasilien haben das alles organisiert. Dann in Hongkong für den ganzen südostasiatischen Raum in Indonesien. Und dann einer, und den habe ich selber dann, weil das hier stattfindet, ging es um Demilitarisierung. Und da haben wir die Fragen globale Norden, globale Süden. Was ist eigentlich was hat Waffenproduktion, Rüstungsproduktion und Handel mit Friedenspolitik zu tun? Und was ist dann das Feministische? Wie stellen wir uns dazu? Das ist ein wichtiger Prozess. Und dann kommen diese Initiativen oder Projekte. Wir haben dann einen Fonds für Projekte, die daraus entstehen, dezentral. Den verschiedenen Gebieten, wo diese Webinare organisiert werden, mit den Teilnehmenden. Und dann in einem weiteren Schritt gibt es dann eine Dokumentation auch auf unserer Webseite, die da eine wichtige Rolle spielt.
Als wir uns vorbereitet haben, hast du das Stichwort genannt, Amplifying Voices. Und das ist ja ein ganz zentraler Ansatz. Und das ist in den Frauenfriedenstischen, man hört ihre Stimmen, man verbreitet sie. Ich finde das etwas sehr Zentrales überhaupt in der internationalen Zusammenarbeit. Möchtest du da noch etwas mehr dazu sagen?
Ja, vielleicht schon. Also wenn wir auch bei Syrien wurde das wieder genauer angeschaut, im Syrien-Konflikt. Wem hört man eigentlich zu? Welche Stimmen werden nicht gehört? Absichtlich nicht, weil es mühsam ist, die Stimmen abzuholen. Und das ist klar, das hat schon Judith Butler als Kriegsfotografin und Reporterin hat das auch immer schon wieder bemängelt, dass man nicht gerade beim Planung von humanitärer Hilfe, auch während und nach bewaffneten Konflikten, nicht die Frauen einbezieht und sie mal einfach fragt, wie sie ihren Alltag organisieren. Also sie sind in der Regel sind Frauen zuständig für den Alltag, für die Care-Arbeit, für die Sorgearbeit, für das Essen, für die Pflege auch von kranken und alten Menschen. Und wenn man denen nicht zuhört, diesen Frauen, dann wird es ganz schwierig, weil man dann eigentlich gar nicht weiß, was braucht es, damit der Alltag diesen Menschen auch verbessert wird. Und das ist eines der Hauptziele unserer Arbeit. Feministische Friedenspolitik heißt nicht einfach Frieden am Friedenstisch, sondern heißt eine deutliche Verbesserung der Alltagsbedingungen in den Dörfern, Nachbarschaften.
Und das ist dann eigentlich der Bezug. Ich glaube, also es ist nicht automatisch so, dass wenn wir von Friedenspolitik sprechen, dass man dann gerade an Care denkt. Und ihr macht das, du sagst, Care ist ein zentraler Bestandteil von Friedensperspektiven und von Friedenspolitik.
Ja, eigentlich ist es erstaunlich, dass man das erklären muss, denke ich manchmal. Aber das ist so, weil, und ich glaube, das hat ganz viele verschiedene Gründe. Einfach, was für uns ganz wichtig ist, eine nachhaltige, gendergerechte Friedenspolitik muss, kommt nicht darum herum, den Alltag der Menschen, der Zivilgesellschaft genau zu kennen, um zu wissen, wie, was braucht es, um auch nach einem offenen Konflikt diese Situation zu verbessern. Wir sagen auch ganz klar, Friedenspolitik fängt nicht mit Krieg an und hört mit dem Ende des Kriegs auf, sondern Friedenspolitik ist eigentlich ein ongoing, ist ein Prozess, der immer weitergeht. Und dabei müssen wir die Gründe, die tiefer liegenden Gründe für Ungleichheiten schon vorher eigentlich anschauen. Warum gibt es überhaupt Konflikte? Was entsteht dabei? Welche Rolle spielen auch die Gender-Kategorien dabei? Und das ist, die feministische Friedenspolitik ist natürlich dort relativ klar und laut, indem wir sagen, es ist eine neoliberale Gesellschaft, sie ist sehr patriarchal geprägt und zudem ist auch der öffentliche Raum zunehmend versicherheitlicht und militarisiert. Und es ist eine Männlichkeit, die da rekonstruiert und reproduziert wird, die eine sehr militarisierte Männlichkeit ist. Und das heißt, wenn man das nicht aufbricht, wird es nie in dem Sinn zu einer gendergerechten gesellschaftlichen Struktur oder institutionellen Gefüge kommen.
Mhm. Hat das auch damit zu tun, dass eben Friedenspolitik oft verstanden wird als Sicherheitspolitik, dass das in diesem ganzen Sicherheitsdiskurs stattfindet?
Sehr schön kommst du jetzt auf das, weil diese ganze 1325-Geschichte, wenn wir oft gefragt, was hat es gebracht, oder? Jetzt sind es dann mehr als 20 Jahre. Und wir sagen einfach dort auch klar, ein Problem ist da, dass es eigentlich ein außenpolitisches Instrument ist, das unter der Federführung des EDA, also des Eidgenössischen Departements für Außenpolitik.
Entschuldigung, ich muss dich unterbrechen. Vielleicht kannst du in zwei Sätzen erklären, was diese 1325-Geschichte ist. Du hast am Anfang erwähnt, einfach kurz nochmal sagen, die Entstehungsgeschichte hatten wir, aber worum geht es hier? Oh, super.
Diese Frauenfrieden und Sicherheit, das ist der nationale Aktionsplan. Das ist jetzt bereits der dritte Aktionsplan, der vierte, der jetzt fertiggestellt wird. Und die Idee ist ja eigentlich, ganz am Anfang ging es vor allem Einbezug von Frauen in die Konfliktprävention, aber es ging dann auch bei Mitwirkung und Einfluss von Frauen in der Konfliktbeilegung. Und das war ein wichtiger Schwerpunkt, Partizipation. Hey, wir brauchen Frauen an den Friedenstischen, in Genf oder wo. Und dann hat man gesehen, ja, welche Frauen kommen dahin? Das sind die Frauen, die Zeit haben, die Geld haben, die renommierte Namen sind, die aus einem bürgerlichen Umfeld kommen und oft gar nicht mehr dort leben, wo der Alltag im Konflikt gelebt werden muss. Also von dem her hat man gesagt, kann ja nicht sein. Intersektional muss es sein. Wir müssen wissen, dass die Bedürfnisse der Frauen im Alltag, dass die irgendwie hochgespült werden. Und das kann man aber nur, indem man das eben verknüpft mit Wirtschaft, mit der Ökonomie, mit der Kriegs-, Vorkriegs-, Nachkriegs-, Währendkriegökonomie muss das ganz eng verknüpft werden, weil schlussendlich ist es wirklich eine wirtschaftliche Frage. Wie viel Geld für was beim Wiederaufbau? Wie viel Geld investieren wir in die Care-Arbeit, damit die leichter gemacht werden können, in die Sozialversicherung. Und da komme ich zum Neoliberalen. Und das sind natürlich alles Aspekte, die hier im NAP nicht drin sind. Ganz klar nicht.
Im Nationalen Aktionsplan der Schweiz und international?
Nein. In den Schattenberichten, in den zivilgesellschaftlichen Berichten hingegen schon. Und zwar eben die, also Gender-Based Violence in Konflikt, dass man das verhindern und schützen muss, das ist klar, das ist auch nichts speziell Neues. Und auch, dass die Friedenseinsätze, KFOR, also diese UNO-Helme, Blauhelme, dass dort auch Frauen sind, dass die Männer, die gehen, ein bisschen Gender-Kurs haben und so. Aber eigentlich ist der Kern der Sache, das mit ökonomischen Fragen und mit sozialpolitischen Fragen zu verknüpfen, die strukturell, institutionell sich niederschlagen, das ist die Sache, was bis jetzt die Zivilgesellschaft gemacht hat. Mhm. Und da muss ich sagen, dort war jetzt im letzten zivilgesellschaftlichen Monitoring, stand Care-Arbeit eigentlich im Zentrum. Weil die einfach nicht interessant ist. Und das ist nicht anders als hier. Das Investieren in Care-Arbeit lohnt sich einfach nicht. Es ist kein profitorientierter Markt. Das kostet nur. Wer will das schon? Nach dem Krieg, wo will man Hero, Held sein, indem man in die Straßen, ins Wasser, ist auch wichtig. Aber das andere kommt zu kurz. Und sehr oft wird die Armut zunehmen bei denjenigen, die eh schon arm sind. Die werden abgehängt. Und das ist auch ein Friedenspolitik.
Die werden abgehängt?
Die haben eher noch weniger Zugang dann zu dem, was postökonomische oder post.
Also in Postkonfliktsituationen.
Ja. Ja. Damit, sehr oft gibt es da größere, sagt man, die Schere zwischen Arm und Reich. Wer schafft's dann quasi so? Und das ist auch nicht eine andere Entwicklung als ohne Konflikt, ohne bewaffneten Konflikt. Es ist einfach konzentriert und schneller in einer kurzen Zeit. Das ist so ein bisschen, und jetzt komme ich, warum diese NAPs nicht besser sind, diese nationalen Aktionspläne. Ja. Und das hängt ganz, ich habe mir das jetzt beim Hinkommen nochmal überlegt. Wir haben einen Sicherheitsbegriff in der Politik, der ist geprägt vom VBS. Das ist ein militärischer Begriff. Dann hat das EDA einen eigenen Begriff, das ist die Human Security, die menschliche Sicherheit. Wir haben also alles, was so die weichen Teile von Sicherheit sind, haben Menschenrechte und ja, vor allem die Menschenrechte sind beim EDA, das ist dann der Nationale Aktionsplan, deckt das. Beim VBS hat man völlig anderes Sicherheitsverständnis, oder? Das ist ein militärisch gedachtes. Und dann gibt es ein drittes Departement und das ist das SECO. Und das SECO, das will in erster Linie halt ein wirtschaftliches Konzept Sicherheit. Je mehr wir investieren, je stärker der Privatsektor aufgebaut werden kann nach einem Konflikt, desto eher kann man dann wieder Mehrwert erschöpfen, kann man Profit wieder verteilen, umverteilen. Wir wissen ja, wie das geht nachher.
Also du meinst, dass EDA kümmert sich so um die Soft-Faktoren. Menschenrechte, menschliche Sicherheit an sich sind natürlich basiswirtschaftliche, also Aufbau auf kleinem Level natürlich, ist schon auch ein Teil, zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit, oder?
Aber schau mal, wie viel verhältnismäßig. Das ist ja dann eine Frage. Man redet viel mehr von Entwicklungszusammenarbeit, aber wenn man dann die Budget schaut, die Ressourcen, die dafür zur Verfügung gestellt werden, und auch die Nachhaltigkeit, ja. Das wird einfach wenig verglichen, weil das wirklich zwei unterschiedliche Logiken sind.
Und dann ist eine andere Geschichte, ist, dass man ja auch immer wieder von diesem Kontinuum spricht, also muss humanitäre Hilfe und Entwicklung und dann eben das ganze Menschenrecht, Friedenssicherung, das musst du eigentlich miteinander denken und in einer Folge, aber also auch sich gegenseitig bedingen. Das heißt, ich müsste in einer Kriegs- oder Postkriegssituation mit humanitärer Hilfe bereits weiterdenken an den Aufbau und auch die entsprechenden Leute einbeziehen. Aber du sagst, das passiert überhaupt nicht.
Also das Problem ist nicht, dass es nicht passiert, generell nicht. Das Problem ist, dass es einfach das EDA spricht von menschlicher Sicherheit und von Friedenspolitik. die das VBS spricht von Sicherheitspolitik und das ist bewaffnet, unbewaffnet, das ist quasi im VBS, also das sagt ihr schon, das ist das doch immer in das Militärdepartement. Und dann das SECO, das ist im Rahmen der OECD, das sind das die Wirtschaftsförderung, die Förderung des, die Stärkung des Privatsektors. Ja. Und die Frage ist jetzt, wie ist, die Kohärenz geht meistens nicht auf, das haben wir auch bei China, das sieht man immer wieder. Wann kommen Menschenrechte effektiv eine wichtige Rolle in einem Entscheid? Aber das ist nicht das Einzige. Das andere ist diese Hierarchisierung der Ziele. Also es gibt immer wieder Zielkonflikte. Und eigentlich müssen wir innenpolitisch institutionelle Veränderungen erzwingen. Also es braucht einen neuen Sicherheitsbegriff, der Friedenspolitik mit einbezieht.
Nur schnell, um unsere Diskussion jetzt zu positionieren. Jetzt sind wir in Anführungszeichen erst in der Schweiz, oder? Und ihr habt ja eure Friedenstische in unterschiedlichen Ländern und arbeitet weltweit. Und in der Schweiz sehen wir jetzt diesen Bedarf, was sich ändern muss. Wo hat CARE, zurück zur Bedeutung von CARE für Friedensprozesse, wo hat CARE, jetzt gehen wir mal davon aus, beim EDA hat CARE einen gewissen Stellenwert, ist das sonst noch irgendwo verankert oder eben nicht?
Aber das ist ja nicht viel anders als in der Schweiz.
Also das Problem, nein, ich spreche von der Schweiz.
Aha, ja, nein, das ist sonst nicht. Nein. Das ist dann wieder im EDI, also im Innendepartement. Dort haben wir ja wieder in der Statistik und so. Das Problem ist, Schweden zeigt das ganz genau auf. Und wir hatten eine Expertin aus Schweden an unserem Demilitarisierungswebinar. Und sie sagt ganz klar, Schweden hat eine feministische Außenpolitik, sie nennen das auch so, Feminist Foreign Policy, und sie haben ein Militärdepartement, das sich um alles andere kümmert, also Waffenexport, Waffenhandel, Produktion, Förderung von Waffenproduktion und im Namen der Sicherheit. Und dann muss man sich fragen, ja, diese feministische Friedenspolitik, wo hört die auf? Oder was umfasst sie dann eigentlich? Und sie hat ganz klar gesagt, dass es eigentlich, man überlässt dem Außendepartement die Menschenrechte. Ja? Aber die Frage ist ja, wo werden Menschenrechte übergeordnet, trotz Verlusten, wirtschaftlichen Verlusten, trotz ein Verlangen nach Abrüstung, wo werden sie dann eben höher gewichtet? Und das finde ich, das sind wichtige Fragen, die wir als PWAG, also als Friedensfrauen weltweit, versuchen mit Lobbyarbeit, mit Advocacy, wir sind gut vernetzt mit den Nationalrätinnen, die Sicherheitspolitik, wir nehmen an Veranstaltungen teil, wir machen Interview, wie zum Beispiel jetzt mit dem Denknetz, auch mit der Idee, dass man die Frage der Sicherheitskonzeption oder der Logik der Sicherheit über die politischen Kräfte auch mal anknacken kann oder in Frage stellen kann.
Also die Frage der Sicherheit über die politischen Kräfte anknacken kann, sagst du? Also die in Frage stellen eigentlich, der Sicherheitsbegriff.
Ja, aber auch mit Alternativen. Und es braucht ja wie Alternative. Ja. Weil dieser Sicherheitsbegriff, wie er jetzt dominant ist, ist einfach ein Sicherheitsbegriff, der in so vieler Hinsicht einem feministischen Verständnis einfach nie entsprechen wird. Und diese militarisierte Logik, jetzt habe ich ein neues Projekt von Guam. Guam leidet seit 50 Jahre oder mehr sogar unter der Besatzung der USA. Und meine Partnerkollegin dort, sie ist auch eine Frau aus dem Netzwerk, sie macht jetzt einen intergenerationalen Austausch mit ganz Alten, die die Zeit vorher noch erlebt haben und den Jungen, die nur das kennen. Und eines der Ziele ist, dass die Jungen lernen, diese Normalisierung von Gewalt zu hinterfragen. Die sind auch so und das ist ja etwas vom Gefährlichsten. Und wenn plötzlich die bewaffneten Soldaten im öffentlichen Raum das Einzige sind, wo noch Sicherheitsgefühle vermitteln sollen. Kosovo haben wir auch eine Umfrage machen lassen. die KFOR-Truppen, die Frauen in den Dörfern oder in den abgelegenen Gebieten, die sehen wir gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer die sind. Keine Ahnung. Meine Probleme, Sicherheit sind andere. Nämlich Armut, Hunger. Ja. Und diese paar KFOR-Leute, die spazieren, nein, die machen schon mehr. Aber die Frage ist, was bedeutet das im Alltag für Frauen, die ihre Care-Arbeit leisten sollten?
Ich möchte gerne noch etwas anderes ansprechen. Care-Arbeit. Care-Arbeit, das ist, also Care ist ja ganz stark verbunden auch mit Männern. Und Frauenrollen. Und ihr arbeitet in einem weltweiten Netzwerk, da treffen sich Frauen aus unterschiedlichsten Kulturen, Bedingungen, aktuellen Situationen und Hintergründen. Hier gibt es sicher auch rechte Diskussionen um die Rollen von Männern und Frauen und ich finde das eben in so einem Kontext, wo man mit unterschiedlichen Leuten zusammenarbeitet, ist das ja ein zentraler Faktor. Wo ist hier der Verhandlungsspielraum und wie gehen wir auch mit so unterschiedlichen Konzeptionen um? Oder Wertehaltungen vielleicht?
Aber es geht fast weniger um Wertehaltungen als um Kontextbedingungen, also ich meine, in den meisten dieser Länder, wo wir vernetzt sind, da gibt es keine AHV oder Sozialversicherungssystem oder eine Statistik, die mittlerweile die Care-Arbeit feinsäuberlich nach Geschlecht aufgeteilt aufzeigt. Also ich glaube, wir müssen dort wirklich auch vorsichtig sein im Übertragen unserer doch eher postkolonialen Haltung, was Care und wie die Rollen und so. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo die Diskussion auf einem recht hohen Lebensstandard geführt werden kann. Aber in Kriegsgebieten muss man schon sehen, also was die Rollenverteilung ist eigentlich ziemlich klar. Man könnte höchstens sagen, Frauen machen die Care-Arbeit, weil sie zu Hause bleiben. Sie bleiben, das sagt man auch bei Umweltkatastrophen, sind meistens diejenigen, die am längsten zu Hause bleiben, um noch zu schützen, also ihr Umfeld. Aber gleichzeitig muss man auch schauen, in welche soziale Klasse, welche Schicht und so. Also es gibt dann diejenigen, die dann Care-Arbeiterinnen auch mieten können, anstellen können. Also in Libanon ist auch so ein typisches Beispiel. Dann gibt es halt die intersektionalen Überschneidungen und die Care. Wir müssen einfach ganz vorsichtig sein, eben diese mit einem postkolonial kritischen Blick zu überlegen, was für Möglichkeiten gibt es, was wird institutionell unterstützt, wie kann man das ändern, dass die Bedingungen generell für die Sorgearbeit als Lebensgrundlagearbeit eigentlich möglichst frauenrechtsgerecht geleistet werden kann, also auch von den Arbeitsbedingungen her. So. Und ich glaube, dort müssen wir uns immer auch ein bisschen bei der Nase nehmen, wenn es um die bewaffneten Widerstände geht. Das ist auch, die Kurdinnen haben uns da auch ein bisschen zurechtgewiesen. Also wenn wir in Rojava auf den Bergen sind und ihr streitet euch, weil ihr Waffen abschaffen wollt, wir haben eine andere Ausgangslage. Und darum ist es so wichtig, was ich am Anfang schon gesagt habe, wir müssen Kontextanalysen machen, wir müssen wirklich ganz genau herausfinden, wo sind die Ursachen, auch die institutionell verankerten Ursachen von Konflikten, von Diskriminierungen, von Ausgrenzung, zusammen mit unseren lokalen Expertinnen, die dann solche Untersuchungen machen.
Und quasi die zentrale Basis dieser Kontextanalysen, das ist ja dann wirklich, dass man den Leuten zuhört, was sie erleben, aber auch was sie wollen, was ihre Perspektiven sind, oder?
PWAG heißt Amplifying Voices.
Sehr gut. Annemarie, wir kommen langsam zum Schluss von diesem Gespräch. Gibt es etwas, was du noch findest, müsste ich noch kurz gesagt haben, oder ist es gut so?
Also ich finde einfach noch einmal diese Wertschätzung von vielen, vielen Aktivistinnen, Friedensaktivistinnen und unser Netzwerk, das diesen Raum gibt, das ist für mich sehr, ich bin schon so lange in diesem Bereich tätig, aber für mich ist das etwas wirklich etwas Phänomenales, ein sehr konstruktives, sehr kreatives und innovatives Gebilde, mit diesem Netzwerk zu arbeiten.
Sehr schön. Diese Überzeugung kommt auch sehr stark durch. Ich bedanke mich für dieses Gespräch und weiterhin alles Gute für diese Arbeit.
Ich danke euch, auch dem ganzen Netzwerkteam. Vielen Dank.